Dieses Jahr wird in der islamischen Geschichtsschreibung Jahr der Trauer genannt. Ich würde es eher als das Jahr des Sinneswandels bezeichnen, denn diese Verluste haben Mohammed verändert. Er verlor seine Geduld mit den Mekkanern, verließ die Stadt und versuchte zunächst andere Stämme in der Stadt Taif, rund 70 Kilometer südöstlich von Mekka, zu seiner Botschaft zu bekehren. Doch auch dort wurde er verspottet und geschlagen. Vollkommen entkräftet und gedemütigt kehrte er zurück nach Mekka und gab sich Allmachtfantasien hin. Zunächst behauptete er, dass Scharen von Dämonen ihm beim Rezitieren des Koran gehört und zum Islam konvertiert seien. Dann will er auf einem Reittier nachts von Mekka nach Jerusalem geflogen und dort über eine Leiter in den Himmel aufgestiegen sein, wo er alle Propheten der Geschichte getroffen habe und ihr Vorbeter beim gemeinsamen Gebet gewesen sei. Die Geschichte von der Himmelfahrt, die sich so ähnlich auch in der Bibel findet, sollte Mohammed jenes Wunder liefern, das die Mekkaner endlich von seinem Status als Prophet überzeugen sollte. Als das misslang, radikalisierte sich Mohammed gedanklich und politisch, kehrte seiner Heimatstadt den Rücken und zog 622 nach Medina. Dort wird sich seine Strategie im Ringen um Anhänger ändern und damit auch die Themen und die Sprache im Koran. Vom Glauben zur Religion namens Islam. Dass Mohammeds Botschaft zu einem Global Player werden konnte, lag an verschiedenen Gründen. Es gab politische Gründe, die Rivalität zwischen den Haschamiten und den Umayyaden über die Führerschaft in Mekka und Arabien und die zwischen den Großmächten Byzanz und Persien über die Führerschaft in der Welt. Es gab wirtschaftliche Gründe, die Handelsstraße und die Verbindung zu Byzanz sowie die Aussicht auf Kriegsbeute durch Feldzüge gegen die geschwächten Weltmächte. Und es gab theologische Gründe, die Debatten der Spätantike über die Natur Jesu und die Apokalypse. Es gab einen fruchtbaren Boden für eine große Idee, die die Araber von einem Nomadenvolk am Rande der Geschichte zum Motor und Gestalter der Geschichte machen sollte. Es gab die lange Tradition der Poesie und der mündlichen Überlieferungen und schließlich die richtige Person, die all diese Elemente zu einer Einheit verbinden konnte. Wie andere Glaubenskulte und Religionen orientierte sich auch der Islam an dem, was bereits da war. Im Koran finden sich Spuren des babylonischen Talmuds und des jüdischen Exegesenbuchs Midrash Rabba. Für seine Erzählungen nutzte Mohammed auch die Bibel als Subtext. Interessant ist auch, dass die ersten Passagen im Koran über Christen und Juden sehr wohlwollend und lobend waren. Juden werden zum Beispiel als die Leute des Buches gepriesen. In Medina hingegen wird der Ton des Koran schärfer. Mohammed ist inzwischen selbstbewusst genug, um in Juden und Christen theologische Konkurrenten zu sehen, die er nun als Verfälscher des Buches bezeichnet und in den letzten Suren des Koran zur Vernichtung der Ungläubigen aufruft. Es ist nicht auszuschließen, dass diese späteren Passagen des Koran aus der Umayyadenzeit stammen. Denn die erste schriftliche Koranfassung, die wir heute haben, stammt aus der Zeit des fünften Kalifen Abd al-Malik ibn Marwan. Jahrzehnte nach dem Tod des Propheten ließ er Erzählungen über Mohammed niederschreiben und den bis dahin nur mündlich weitergegebenen Koran. Welche Motivation er dafür hatte, dazu später mehr. Abd al-Malik ließ den Felsendom in Jerusalem bauen und schlug einen harschen Ton gegenüber Christen und Juden an. Vor allem aber ist Abd al-Malik jener Herrscher, zu dessen Zeit die Worte Mohammeds und Islam erstmals schriftlich festgehalten wurden, auf Münzen und in Inschriften im Felsendom. Erst unter seiner Regentschaft wurde der Islam vom Christentum klar abgegrenzt, wurde aus einem Glauben eine Religion.